einem, der als 18-Jähriger die Seiten gewechselt hat, sozusagen dann in den Westen gehen. Und es passt auch hervorragend, finde ich, wer sie noch nicht gesehen hat, die Ausstellung von Andujar anzusehen mit der Eingangsarbeit, also die Ausstellung Post Capital, die mit der Eingangsarbeit ja beginnt, dass dieser Mauersituation sowohl in Ungarn die Überwindung des Zaunes als auch das Spiel mit der Mauerüberwindung und den Volkspolizisten, die auf der Mauer stehen. Wir haben jetzt eben gehört von Christoph Tannert über sehr feinsinnige Sprachwelten. Herr Steeg, also im Westen ging man damit unter nicht ganz so fein ziseliert um, auch mit Ihnen nicht. Vielleicht fangen wir mal mit der Sprache an. Es gibt dieses wunderbare Datum 1976, am 30. März in der parlamentarischen im Haus in Bonn, in dem Sie ein Plakat aufgehängt haben, also viele Arbeiten von Ihnen zu sehen waren. Eines davon besonders den Zorn erregt hatte. Das Plakat hieß damals: Seit Chile wissen wir genauer, was die CDU von Demokratie hält, und bezog sich auf ein Zitat von Bruno Heck, in dem der CDU-Abgeordnete sagte: Bei sonnigem Wetter ist das Leben im Stadion ganz angenehm. Es bezog sich auf den Putsch in Chile und sozusagen die Konzentration von Oppositionellen in den Stadien. Das ist eine ganz andere Situation, als wir sie vorher jetzt gehört haben. Sehr klar, sowohl Ihrerseits als auch von der Gegenseite. Haben Sie diese Sprachdifferenzierung in diesem Sinne auch so erlebt im Westen?
Also erstmal bin ich froh, dass ich damals weggegangen bin, und zwar sehr früh. Also das war eine klare Entscheidung, und so wie ich gebaut war, wusste ich, dass ich da keine Zukunft haben werde. Deshalb bin ich manchmal überrascht, dass manche Leute erst, weiß ich, 30, 40 Jahre brauchten, um zu begreifen, was für ein System das war, was man heute so teilweise manchmal noch hört. Nein, es war immer auch auch ein Risiko war dabei. Aber Risiko gehört zur Kunst. Also ich mache da gar kein großes Aufhebens davon. Dass manche Leute sich besonders erregen, das hat nun mal auch mit der politischen Auseinandersetzung zu tun. Ich wollte immer jemand sein, der nicht so zwischen den Zeilen, was man der DDR ja gewohnt war und machen musste auch oft, agieren, sondern direkt. So. Und da kam es dann immer wieder vor, dass die Leute auch sich beklagten und auch vor Gericht gingen. Ich finde das auch völlig legitim. Ich bin von Beruf Rechtsanwalt, also mein ganzer Berufsstand lebt davon, dass Leute klagen. Also wenn sie der Meinung sind, sie fühlen sich ungerecht behandelt, das ist eine normale Sache. Sie haben es gesagt, es ist 41 Mal versucht worden, Plakate wegzubringen. Nie gelungen, und manchmal redet man so ein bisschen salopp darüber. Es ist meist sehr langwierig. Und die Öffentlichkeit interessiert sich vielleicht am Anfang für so etwas. Das Risiko ist dann wirklich teilweise extrem hoch. Ein Plakat gemacht mit Greenpeace zusammen, da waren zwei Personen drauf. Das dauerte 9 Jahre, bis beide Prozesse zu Ende waren. Der eine vom Bundesgerichtshof, der andere vom Bundesverfassungsgericht. Also da muss man schon einen langen Atem haben. Und das, wenn mal ein Prozess auch, glaube ich, verloren gegangen wäre, hätten die Leute gesagt, also wir haben ja immer geahnt, der arbeitet mit illegalen Mitteln. Deshalb war ich auch immer bemüht, also nicht irgendwie so eine, es war nicht immer so spontan Aktion, sondern ich habe sehr lange immer überlegt, habe ich gute Argumente? Denn Satire legt sich doch immer mit Starken an, doch nie mit Schwachen. Dann ist es meist eine Perfidie bloß. Und deshalb immer gute Argumente gehabt und dann auch, obsiegt, obwohl die Leute, die geklagt haben, das gehört auch zur Wahrheit, nie um die Inhalte gerungen haben. Die wollten nie auf die Inhalte kommen, sondern immer nur formal, ob man das Namensrecht missbraucht hatte oder einen Slogan missbraucht hatte oder ein Signum missbraucht hatte, ein Siegel, irgendwelche Dinge, die auf irgendeinem Wege geschützt waren. Das war also inhaltlich, was ich ja wollte argumentieren, gelang vor Gericht so gut wie nie, und deshalb ist es eine lästige Sache. Und wenn manchmal Leute denken, man habe es darauf angelegt, ich habe es nie darauf angelegt.
Jetzt haben wir vorher gehört, 1956 ist Klaus Steeg in den Westen gegangen, und eine Form, auch wenn man es vielleicht jetzt in falschen Zusammenhang rückt, aber eine gewisse Form der Zensur fand dann ja sofort statt auf westlicher Seite, indem man nämlich ihren Schulabschluss, den sie bereits gemacht hatten, also ihr Abitur, das sie im Osten schon gemacht hatten, das durften sie dann gleich noch einmal machen, weil sozusagen im Westen das nicht anerkannt wurde. Und heute
also entschuldige mal, auf die Idee bin ich noch nie gekommen, dass das Zensur gewesen sein könnte. Das war eine staatliche Maßnahme, einfach weil man den Ostleuten generell misstraute. Das war auch, ich würde im Nachhinein behaupten, war auch eine gewisse Berechtigung. Was uns natürlich damals empört hat, dass wir als dumm galten, ja, so wurden wir auch behandelt, das meinen Sie wahrscheinlich, nach dem Motto, also ich habe nichts gelernt der DDR und eure, aus Gnade nehmen wir euch hier auf und dann dürft ihr nochmal Abitur noch machen. Übrigens in vier Fächern seltsamerweise, in Biologie, in Geschichte, in Deutsch und Latein. Also, sagen wir mal, wenn man das ideologisch hätte werden wollen, dann würde man sagen, naja, vielleicht Geschichte noch. Aber, und ich will, muss mal sagen, warum ich so froh bin, dass ich so früh weggegangen bin. Erstmal war man natürlich ein Gegner auch des Westens dann, wenn man so behandelt wird, da haben Sie schon recht. Ich habe das nicht als Zensur betrachtet, sondern als Missachtung eigentlich auch. Denn man wurde bei jeder Gelegenheit einfach nach dem Motto behandelt, was wollt ihr denn hier? Weil so viele waren auch. Meine halbe Klasse damals ist geflüchtet. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, das heißt gar nicht schnell, erstmal gemerkt, wie der Westen tickt, das schon. Aber um sich da dann irgendwie zurechtzufinden, ist eine ganz andere Frage. Wir haben nach guter Tradition zum Beispiel beim Geschichtsunterricht, wo wir das Abitur nachmachen mussten, den Lehrer gefragt, weil er uns anbot, ihr könnt euch aus 5 Büchern vorbereiten. Da haben wir aus guter DDR-Tradition eine Delegation hingeschickt und haben gesagt, sagen Sie uns, welche der 5 Bücher. Es kann doch nicht 5 Geschichten geben. Wir lernen das notfalls auswendig. Wir wollen hier durch diese Prüfung so schnell wie möglich. Aber wie sollen wir denn entscheiden? Wie sollen wir entscheiden, welches dieser 5 Bücher nun ein Buch ist, aus dem wir uns für das Abitur vorbereiten sollten? Da ist mir klar geworden, dass im Westen ist eben die Meinungsfreiheit was ganz was anderes ist. Und der Osten hatte die wunderbare, ich sage es jetzt aus meiner Zeit, ist immer auch anders. Tannert spricht aus einer Zeit von Papenfuß und Andersen, die ich fast alle kenne, teilweise sehr gut kenne. Das war eine andere Zeit. Damals war es wirklich noch Endstadium Stalinismus. Und da lief man dann wirklich Gefahr, also 2 meiner Schulkameraden, die landeten im Gefängnis, weil sie irgendwann öffentlich was Blödes gesagt hatten. Nichts Tolles, aber eben, es reichte. Und damals konnte man allerdings noch sehr schnell flüchten. Man stieg in Zug letztlich und war weg. Wenn man Pech hatte, wurde man nochmal zurückgeholt. Also nicht über die Grenze gelassen, aber es war kein Problem. Und von daher war es damals für mich die Rettung. Ich mir vorstelle, ich hätte noch 30 Jahre da leben müssen, wie meine Brüder, dann auch, das wäre für mich furchtbar gewesen. So wie ich nun mal strukturiert bin.
Jetzt sind Sie hier unter anderem auch deshalb, weil Sie viele Berufe sozusagen in sich vereinen, die ein interessantes Spannungsverhältnis in Bezug auf dieses Thema angeht. Sie sind Rechtsanwalt, Sie sind Unternehmer in gewissem Sinne als Verleger.
Verleger, ja.
Und Sie sind Künstler im Sinne des Produzenten. Das heißt also, da kann man ganz bitterböse auch fragen, inwieweit war denn das Thema Zensur für Sie auch ein Thema, das Sie in den vergangenen fast 40 Jahren, jetzt mehr als 40 Jahren, sozusagen zwischen Ihren Berufen hin und her gespielt haben, auch von sich aus, als Produzent, als Unternehmer und als Rechtsanwalt?
Also nochmal, ich gehe, Sie haben Sie ja eben gemerkt, sehr vorsichtig mit dem Begriff Zensur. Das müssen wir erstmal ein bisschen klären. Also wie gesagt, das Abitur nachmachen, nicht nie auf die Idee kommen, das als Zensur zu bezeichnen. Ich habe natürlich, bin in verschiedenen Rollen, nicht unbedingt anders, aber ich denke anders, ich wäge anders ab, jetzt in meiner neuen Rolle als Präsident nochmal anders. Da ertappe ich bei mir manchmal so Anflüge zumindest von, es ist ja, hat es ja gesagt, nicht die Zensur ist das Problem, die innere Zensur, die Selbstzensur. Dass ich mir sage, kann man das für die Akademie, das ist eine staatliche Einrichtung, die wird vom Staat finanziert, sollte man diese oder jede Veranstaltung jetzt fördern? Holen wir jetzt die Wilden oder meinetwegen den, wer immer noch glaubt, der Trotzkismus sei das Heil der Welt, zumindest damit zu erreichen, sollen wir eine Veranstaltung mit dem machen jetzt, ganz bewusst, um die SPD und CDU-Leute zu provozieren? Da überlege ich dann doch schon sehr intensiv, nicht alleine würde ich manche Dinge auch machen, die ich als Institution dann doch nicht mache, zumindest nicht fördere. Das da ertappe ich mich dabei schon gelegentlich. Und das stimmt mich ziemlich bitter, dass ich plötzlich in eine Rolle gekommen bin, in der ich eine Verantwortung empfinde, wo ich sage, ich kann nicht meine privaten Dinge, ich kann sie nicht so ausleben zum Schaden der Institution. Da gibt es wenige Fälle bisher, Gott sei Dank, weil also die Institution Gott sei Dank auch mitzieht, weil sie auch da niederlag, wie der eine oder andere vielleicht weiß. Und das ist immer besser, wenn man etwas aus dem Tal zum Licht führen kann, als wenn es umgekehrt ist, nach dem Motto, der hat unsere Sache jetzt kaputt gemacht und behindert. Also es ist trotzdem, wir haben ein Wahljahr jetzt und da wird es viele Begehrlichkeiten geben, weil wir wieder ein, ja, ein angesehenes Institut jetzt sind, mit einem wunderbaren Platz, Raum, am Pariser Platz, am Brandenburger Tor, also idealer, politisch geht es nicht mehr. Und da wollen ständig Gruppen da hinein, teilweise mieten einfach, wir sind sogar auf Mieten angewiesen, also kommt schon der Konflikt, soll ich einen Mieter ablehnen, den ich eigentlich nicht möchte? Wo ich nicht möchte, dass der in dem Haus das Image des Hauses für seine Interessen nutzt. Schon das ist eine Klammer. Und viele meiner Ostfreunde sagen ja, wir sind von einer hat es mal ganz böse gesagt, von der, wie heißt das, von Biermann, was heißt das, von der Jauche in die, von der Traufe in die Jauche gekommen, so ähnlich. Da habe ich gesagt, das habe ich nie gedacht. Aber trotzdem denken viele, die neue Zensur sei der Markt. Also so rosig, wie du das siehst, also meine Kollegen, die ich da in der Akademie erlebe, sehen das zum Teil ganz anders. Die wirklich ihr wunderbares Auskommen hatten, wenn sie im Verband waren, was die bildenden Künste anbelangte. Und heute in der freien Wildbahn nicht unbedingt mehr die Chancen haben, die sie damals mit Knirschen auch, Zähneknirschen, aber immerhin gesichert hatten. Also es ist ein, diese verschiedenen Hüte, wenn man es mal so nennen darf, die ich aufhabe, machen wir hin und wieder schon zu schaffen. Und ich hoffe, dass ich nicht laviere, sondern immer noch also meine Grundentscheidung, die sich nicht wesentlich geändert hat.
Dann nehmen wir mal einen Hut raus oder zwei Hüte raus und sagen, also der Rechtsanwalt war ja zuerst sozusagen, also die Rechtsanwaltausbildung war ihr sozusagen sehr, kam dann ja gleich. Und Sie sind dann auch zunächst mal vor allen Dingen als Verleger hervorgetreten. Sehr früh haben Sie mit Panamarenko zusammengearbeitet, auch mit Joseph Beuys natürlich, mit Vostell. Und dann kommt ein Punkt, an dem Sie selbst als Klaus Steg, als Produzent bekannt werden, über, auch Sie haben eben das Wort Wahlen genannt, auch über sozusagen im Zeitverhältnis zu Bundestagswahlen mit Setzungen, mit eigenen Produzenten, Setzungen. Was macht das mit Ihnen, was hat das mit Ihnen gemacht, dann als Rechtsanwalt zu merken, Mensch, ich kann da jetzt irgendwo reingehen, ich erziele eine gewisse Wirkung, es kommt ein Protest. Wie reagiert ein Produzent da drauf? Sind Sie denn da weitergegangen oder sind Sie beim ersten Mal, also als es einen wirklichen Aufschrei gab, unter anderem auch bei dem Dürer-Plakat, würden Sie dieser Frau ein Zimmer vermieten mit dem Bild der...
Das war 71, das war der erste Versuch.
Ja, von der Mutter von 1514, das hat Klaus Steg verwandt und hat dann diesen Satz drüber geschrieben, sollte für einen richtigen Aufschrei, das hat 71, wie gesagt. Wie reagiert man da drauf, so ein Aufschrei? Das ist jetzt genau das, was ich wollte, oder ist das ein Punkt, der sagt, oh, das überrascht mich jetzt aber und was, das muss ich vorsichtig sein, das ist zu einfach.
Ich sage es mal ganz einfach. Ich war immer ein sehr neugieriger Mensch und habe dann immer auch abgewartet. Was werden die anderen machen? Ich habe die Freiheitsrechte sehr ernst genommen, immer. Und nicht, weil ich gesagt habe, das darf man nicht und das kann man nicht und das sollte man nicht. Also von daher war ich, obwohl ich aus dem Kleinbürgertum komme, meine Eltern haben gesagt, ach Junge, musst du dich denn immer damit auch noch anlegen? Ich weiß, ich habe ein Plakat gemacht, hoch, höher, höchst, wo es gegen die Ozonschicht ging. Und die Firma Höchst, man hat ja immer sehr starke Partner, die einen verklagen dann. Und dann irgendwann eine Mutter hatte das, versucht das immer zu verschweigen, im Fernsehen gesehen. Und dann sagte meine Mutter, sag mal, warum machst du denn das? Warum legst du dich denn jetzt auch noch mit Höchst an? Dann habe ich gesagt, ja Mutter, also die Ozonschicht... Die muss geschützt werden. Dann sagte meine Mutter, ja, fühlst du dich jetzt auch noch für die Ozonschicht verantwortlich? Dann habe ich gesagt, na ja, irgendwo schon. Nicht alleine, aber ich unterstütze eben mit Bildern. Unser Eins macht ja Bilder in erster Linie. Und Bilder sind immer in der Regel stärker, als was man redet. Das ist eine alte Erfahrung. Und über Bilder erregen sie, ich habe viel härtere Sachen gesagt, auch geschrieben, wo sich kaum jemand erregt hat, aber über Bilder sind die Leute, also gehen sie wie der Stier auf das rote Tuch zu, oft. Und ich war jemand, der auch immer, es nimmt sogar im Alter zu, immer sehr zornig war. Ich habe so eine Art Gerechtigkeitsfimmel, um es salopp auszudrücken, und ich habe immer versucht, mich auf meine Weise, erstmal auf meine Weise zu wehren. Und habe gemerkt, dass das gar nicht so riskant ist, wie manche Leute glauben. Natürlich, wenn ich nur ein paar Prozesse davon verloren hätte, ging es mir schlechter. Weil es noch wirklich, also 9 Jahre Prozess und dann bei dem Streitwert und die Anwälte und was da alles für Stationen gibt, das wäre schon bitter gewesen, keine Frage. Ich will das auch gar nicht runterspielen. Aber ich glaube, dass man, die Meinungsfreiheit ist bei uns ein hohes Gut, auch für die Gerichte. Das weiß ich nur wieder als Jurist. Bin allerdings als Jurist nicht so dumm, in jede Falle zu laufen. Also bestimmte Dinge weiß ich, die kann man nicht machen, die muss man eben, da muss man klüger sein. Die Schwachen haben doch nur die List für sich. Die müssen sie kultivieren. Kreativität, was ist denn unser Besitz, den wir wirklich haben? Doch nicht die Millionen. Wenn er Glück hat, hat sie jemand, aber ich habe sie nie gehabt. Und habe alles, auch was ich irgendwie verdient habe, durch den Verlag, das ist ja eine Einheit. Die Leute trennen da oft immer. Für mich war das immer eine Einheit. Ich habe mein Geld mit dem einen verdient, aber nicht bloß, weil ich sage, das ist ein Hobby, das eine, das andere war es nie. Und von daher hatte ich immer auch Glück. Es gehört auch Glück dazu, die richtigen Künstler damals zu treffen. Ich bin der größte Verleger von Beuys, was heute meine Art Lebensversicherung ist. Ich mache da einen Ehrenjob mit ein bisschen Aufwandentschädigung und lebe eigentlich davon, dass ich damals Palermo, Marcel Brothas, wie sie alle heißen, verlegt habe. Dieter Roth, könnte man jetzt endlos fortsetzen. Fast alle meiner Generation, die irgendwie glücklicherweise auch bekannt geblieben sind. Ein paar sind auch dabei, nach denen fragt niemand mehr. Und ich bin überhaupt nicht optimistisch oder sowas. Ich glaube, ich bin sogar sehr froh, dass ich so alt bin und das, was die Zukunft bringt, nicht mehr erleben muss. Da bin ich ganz hoffnungsvoll, dass wir das bald schaffen. Also ich bin eher richtig pessimistisch. Also denn die Umweltthemen, mein zentrales Thema, sind doch gar nicht die politischen Sachen, wo ich jetzt hier mal Herrn Strauß angepinkelt habe oder was. Das sind doch einfach nur Augenblickssachen auch gewesen. Mein zentrales Thema waren immer Umweltthemen. Erstes 69, 70, 71 haben die ersten angefangen, haben damals alle gelacht auch, meine Freunde, die alle für die Revolution plötzlich standen. Aber irgendwie sind die heute teilweise alle auf der anderen Seite gelandet, also fast alle, die ich kenne, leider. Und das war dann etwas, was mich immer beschäftigt hat, und es ist nicht besser geworden. Und es wird so zentral jetzt, es ist ein solches Thema, was alles andere überlagert. Energiethemen und Umweltthemen, das ist es. Nicht die kleinen Kämpfe, ob wir Deutsch ins Grundgesetz jetzt reinschreiben. Auch nicht, ob wir Kultur ins Grundgesetz reinschreiben. Das sind alles Nebenkriegsschauplätze. Und das wird immer deutlicher werden und brutal deutlicher werden. Und da sich beteiligt zu haben, langer Satz, Entschuldigung, das ist mein Job. Und das macht mir das Leben überhaupt erträglich. Ich kann das Leben nur satirisch ertragen, immer. Von Kindesbeinen aus. Es gibt Leute, die sind so gepolt. Und ich habe was draus gemacht. Andere nutzen es nur, um sich selber auch zu zerstören.
Jetzt kommen wir vielleicht zu der Frage nochmal. Sie haben eben das Wort genannt, Satire. Welche Rolle spielt denn für Sie die Ironie für so etwas wie den Dialog zwischen dem Produzenten und einer möglichen Provokation von Zensur? Die Sie ja, auch wenn Sie sagen, Sie haben das, man soll damit vorsichtig sein, auch in der Bundesrepublik, selbstverständlich, aber gleichwohl gibt es dieses Spannungsverhältnis, ja. Und zum Teil war das dann so absurd, 1972 etwa bei dem Plakat Arbeiter, die SPD will euch eure Willen im Tessin wegnehmen, dass dieses Plakat von sozusagen auch von der Unionsseite zum Teil auch zitiert wurde als ernsthaften Satz, den sie wieder gegen die SPD, gegen die möglichen SPD-Wähler verwenden wollten. Also welche ist das eine lustvolle Situation für Sie, diese Ironie und damit auch der Auslöser?
Ich habe ja gesagt, ich kann das Leben nur ironisch ertragen. Also von Kindesbeinen an. Ich hatte einen Onkel, das war das schwarze Schaf, in jeder Familie gibt es irgendeinen, und der wurde totgeschwiegen. Die 9 Geschwister meiner Großmutter, ich kam immer nur auf 8. Er sagt, wer ist denn nur der 9., die 9.? Und irgendwann hat einer mal, also vertraulich gesagt, also das ist Onkel Arthur. Und der wohnte irgendwo, und dann habe ich gemerkt, da ist einer, der lebt ganz anders. Der lebte verrückt. Der war nach normalen Maßstäben auch ein bisschen verrückt, ohne in die Anstalt zu müssen. Hat aber so gegen die Regel gelebt, dass mich das als Kind ungeheuer fasziniert hat. Und es war einfach nur, ich komme doch aus dieser Sofakissen-Knick-Familie. Deshalb auch das Plakat, Ordnung muss sein, meiner Rache, meiner
ich weiß nicht, ob Sie das kennen, sonst also ein Sofa, ein Kissen,
Sofakissen, an der Seite schwarz-rot-gold mit dem Knick in der Mitte. So. Viele meiner Generation, wenn man so sagt, dann wissen die genau, was gemeint ist. Jüngeren wissen das nicht mehr so. Und das, sagen wir mal, diese Art, sich auch wehren zu können. Ich war erstmal ein ganz schwächliches Kind. Ein Arzt hat mir mit 12 Jahren zu mir gesagt, Junge, so wie du gebaut bist, durftest du eigentlich gar nicht leben. Naja, da, was soll man denn da machen irgendwie? Dann hat das meiner Mutter mal dem Pfarrer erzählt, ganz besorgt, weil ich natürlich auch besorgt war, ist doch klar. Und dann hat er gesagt, Frau Steck, machen Sie nichts raus, die dürren Körper wären am längsten. Und das sind so Dinge, wissen Sie, ich kann über Dinge lachen, über die Sie ohne Vorwurf überhaupt nicht lachen können. Nochmal zu meiner wunderbaren Mutter, wir haben mit ihr zusammen die Ferien des Monsieur Hulot gesehen. Ich habe mich halt krank gelacht. Meine Mutter sagt mir, warum lachst du denn nur immer? Was ist denn diesen Blödsinn, diesen Quatsch? Ich fand es großartig, wie der Autoreifen da die Luft rausgeht, auf dem Sarg in dem Film gesehen. Wunderbar, könnte ich heute noch mich darüber freuen. Und ich bereite mir mein Lebenselixier, bisschen pathetisch gesagt, ich bereite mir meine Freuden selber. Und das ist eine, kann ich nur jedem raten. Ich kann mich über was Absurdes freuen. Ich habe ein Fotoband gemacht, Frohe Zukunft. Das sind alles reale, nichts montiert, was man bei mir vermutet. Alles reale Situationen. Wenn ich zum Beispiel irgendwie mal auf einer Autobahn Toilette gesehen habe, Überschrift, Selbstbedienung in 3 Sprachen. Dann sagt man sich, naja, eigentlich ist doch das immer so mit der Selbstbedienung, dass man, oder hat man da normal so was, jemand, der einem da hilft, wenn man auf der Toilette geht. Also so ein Ding, oder in Werder mal ein Schild in einem wunderbaren Vorgarten mit Schmiedeeisen, alles, wo dann steht, Vorsicht Hund, das kennen wir alle. Aber Vorsicht Kampfkatze, dann sagt man sich Donnerwetter. Und das sind Dinge, wo ich immer die Leute animiere, sagen, macht die Augen einfach auf. Ihr könnt das auch sehen, ohne dass man da jetzt auch Gefahr läuft irgendwie. Aber es besteht Gefahr, dass die Mitmenschen einen nicht immer verstehen.
Ich möchte Sie aber aus diesem Spannungsverhältnis zwischen Produzent, Unternehmer und Rechtsanwalt nicht ganz rauslassen. Auch deshalb, weil Sie hier als erstes eine Überschrift aus einer Zeitung drauf haben, Zensur ist die beste Reklame. Darunter hat er einen ganzen Stapel hier mitgebracht.
Das ist ein Bruchteil. Ich bin so ein Schnippler. So ein
vielleicht können Sie aber für sich selber zu diesem Satz etwas sagen. Zensur ist die beste Reklame.
Ja, das glaube ich eigentlich nicht. Deshalb habe ich das oben auf meinen paar Dinge, die ich so mitgebracht habe. Es gibt ja viele Fälle. Also ich schneide alles aus der Zensur. Insofern war ich ganz guter Partner für so ein Thema. Es ist relativ viel, was passiert. Aufs Ganze gesehen nicht so viel. Also die wirkliche Zensur, glaube ich, immer mehr findet statt vorher. Nicht das, was veröffentlicht wird. Früher war es ja der weiße Fleck in der Zeitung. Das war der Idealzustand der Zensur. Wo es den Zensor als Beruf gab. Auch anerkannt letztlich als Institutionen, die alle, die das Berliner Schloss wieder haben wollen, die müssten wissen, zu diesen Zeiten gab es einen richtigen Zensor. Muss man das als Nebenbemerkung. Und von daher glaube ich nicht, dass es eine große Reklame ist. Ich habe ja von den Prozessen erzählt. Am Anfang, ja, ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber dann, wenn es wirklich zum juristischen Auseinandersetzung, zum Streit kommt, wird es sehr, sehr lästig und sehr, sehr sehr zeitraubend und auch geldraubend. Alle gewonnenen Prozesse haben auch viel Geld gekostet, ja? Weil man immer hin muss, man sich vorbereiten und. Es gibt also viele Dinge, die man also eher denn beiseite lässt und nicht erlebt haben möchte, ich sage es mal so gestellt. Aber die Verbindung zwischen dem, worauf Sie immer hinaus wollen, die war eine Voraussetzung für meine Arbeit. Also ich habe ein Buch gemacht, so eine Art Autobiografie, das lautet Ohne Auftrag. Ich habe bis auf Greenpeace mal eine kurze Zusammenarbeit so ein bisschen, die habe ich dann wieder beendet, als ich jetzt mit der Bildzeitung auf einmal zusammengehen wollte, dann 2, 3 Filmplakate, 2, 3 Theaterplakate, alles in eigener Regie gemacht. Dieses berühmte Deutsche Arbeiter, bis heute das bekannteste, in einer Auflage von 70.000. Ich war immer auch angewiesen, sie zu verkaufen. Zwar preiswert, es musste mindestens der Druckpreis musste reinkommen und ein bisschen was drauf fürs Nächste. Übrigens, die meisten damals, erstaunlicherweise, hat der DGB in Stuttgart gekauft. 5000 Plakate damals davon. Ich habe natürlich dann immer das so runtergemacht, dass vielleicht mal 3 Pfennig oder 5 Pfennig damals zum Druckpreis zusätzlich kamen, weil ich dachte, ich wollte das immer unter die Leute bringen. Und was Sie da vorhin sagten mit dem, dass die Leute es falsch verstanden haben, das gibt's. Übrigens, wer satirisch nicht denken kann, sehen kann, der erlebt Furchtbares teilweise. Ganz linke Studenten kamen an, wollten mich zur Rechenschaft ziehen und sagen, du machst dich lustig über die Arbeiter. Nenne mir einen Arbeiter, der eine Villa im Tessin hat. Die Arbeiter selber haben auch gesagt, was ich, Jusos waren mal so kühn, sich, mir erzählt, Ludwigshafen vor die Frühschicht zu stellen und das Plakat umzuhängen. Die sind natürlich sofort als CDU-Leute entlarvt worden. Und waren da ganz traurig, dass sie, also die Leute das nicht verstanden hatten. Meine erste Plakate, wissen Sie, die habe ich übrigens hier bekommen, hier auf dem Schlossplatz. Die ersten Prozesse. Es gab ein Plakat, die Reichen müssen doch reicher werden, deshalb CDU. Wir haben 200 Stück gedruckt. Mehr konnten wir uns damals gar nicht leisten, also mein Freund und ich. Der es für mich immer druckte, Steidel. Und ein bisschen schwarz geklebt. Heute würde ich nie mehr schwarz kleben, weil das für die Leute schon die halbe Revolution ist. An der Litfaßsäule, da ist es Autorität, nicht auf dem Bretterzaun. Aber damals noch Bretterzaun. Und also die Leute haben dann wirklich innerhalb von 2 Tagen hatte ich 4 Prozesse am Hals. Je 20.000 Streitwert. Und das war für meine damaligen Verhältnis als Referendar schon gewaltig. Und dann, aber es gibt dann irgendwann kein Zurück mehr. Sehen Sie, das ist, man kann nicht auf einmal auch, dann hat man auch selber verloren. Wenn man nach außen den Eindruck erweckt, jetzt hat er Angst. Dann muss man es wirklich lassen. Und das habe ich den anderen nie gegönnt. Und der Bonner Bildersturm, also jetzt das, so wie es genannt wird, war die größte PR-Aktion, die jemals für mich gemacht wurde. Übrigens, man muss das auch mal positiv sehen. Insofern stimmt es, Zensur ist die beste Reklame, wenn wir das als Zensur ansehen. Das war schon aber trotzdem dramatisch. Also ich war tief erschrocken. Ich war ja zufällig da auch, bin bei vielen Ausstellungen gar nicht dabei. Und wie die da die Plakate abrissen, so, Herr Jenninger, das war schon hart. Also da habe ich mich nicht gefreut. Wie manche denken, doch, das ist doch prima für Sie. Übrigens, die größten Feiglinge, die finden immer großartig, wenn ein anderer was macht. Und wollen das sofort abwerten als Reklame. Die wollen nicht wissen, dass das Risiko ist. Irgendwie. Es ist Risiko. Da führt kein Weg zum Rum. Aber jeder Künstler lebt also eigentlich mit vollem Risiko.
Sie haben, es war auch innerhalb dieses Prozesses dann gegen Philipp Jenninger oder von der CDU auch gegen Sie, da gab es nachher 10 D-Mark Schadensersatz, nur um das mal so zu sagen. Also der Herr Jenninger hat am Schluss 10 D-Mark Schadensersatz bezahlt. Ich wollte aber jetzt nochmal zurück, weil Sie ganz am Anfang auch gesagt haben, man muss mit dem Begriff Zensur vorsichtig sein. Wie würden Sie denn diesen Begriff für sich selber überhaupt definieren? Spielt der für Sie überhaupt eine Rolle? Denken Sie also mit dieser Kategorie
das ist eines der noch höchsten, gar nicht? Eines der höchsten Güter in der Demokratie, um das staatsmännisch auszudrücken, das ist die Meinungsfreiheit. Mit der Meinungsfreiheit unterscheiden wir uns von den Diktaturen. Es gibt arme Diktaturen, reiche Diktaturen. Saudi-Arabien ist doch ein superreiches Land und trotzdem hat es die härteste Zensur. Und deshalb war ich erstaunt, dass plötzlich auf einmal ich im Kulturzeit hier sah, wie viele intellektuelle Europäische in Dubai jetzt sich also von dem dortigen Herrscher 4 Tage Luxusleben haben bezahlen lassen. Und dann kamen so ganz seltsame Interviews dann im Fernsehen. Die Zensur wurde so ein bisschen angedeutet, das ist das zentrale Problem da. Wie kann man sich von einem Herrscher einladen lassen, der, also verführbar sind sie fast alle. Um das nur zu sagen. Ich halte auch Künstler, Intellektuelle nicht für wesentlich bessere Menschen als andere. Es gibt ein paar wunderbare Leute darunter, aber der Rest ist genauso opportunistisch wie alle anderen. Das ist auch eine, wenn man davon ausgeht, kann man auch damit leben. Und deshalb muss man auch aufpassen, dass man sich nicht zu weit von den anderen entfernt. Also das Ziel am Anfang war immer, mich entweder aus der Kunst rauszudrängen, völlig, oder aus der Politik raus. Nach dem Motto, das ist alles Kunst. In der Kunst darf man ja fast alles, nach Meinung vieler Leute. Und die Kunst war eine Art Schutz doch irgendwo, obwohl ich bei all den Prozessen nie auf Kunstfreiheit plädiert habe. Immer nur auf Meinungsfreiheit. Weil ich sage, das, was ich mache, muss jeder andere auch machen dürfen. ich bin nicht privilegiert als Staatsbürger, weil ich nie diese Sonderrolle des Künstlers auch wollte. Ich habe das bis heute auch geschafft, dass viele Leute sagen, na, was wir da machen, ist interessant, aber ob das nur Kunst ist, glaube ich noch, ist es eben für Sie keine Kunst, was spielt ja keine Rolle, ob das Sie jetzt als Kunst, sagt Ihnen das Bild was, beschäftigt Sie das. Ich will doch mit anderen Leuten über die Bilder in Kontakt kommen. Ich will die Probleme, die ich darin beschreibe, mit anderen darüber reden, wie man sie lösen kann. Das ist meine. Nicht gesagt zu haben, irgendwann, ich habe recht gehabt. Meine Plakate, das ist das Dilemma. Sie wollen und wollen nicht altern. Das ist mein größtes Problem. Ich habe jetzt immer jetzt wieder Vorlage, ein paar Zeitungen haben es abgedruckt, ein Plakat gemacht. Bankers Club, wir machen mit Ihrem Geld, was wir wollen. 1997 gemacht. Da dachten die Leute, das ist ein ganz aktueller Kommentar zum. Das ist 11 Jahre alt. Und so könnte ich viele Themen, die sind manchmal 20 Jahre alt. Junge Leute sagen, dann, wenn sie eine Ausstellung das sehen, wann ist denn das gemacht irgendwie? Da ist ja, guck mal aufs Datum, manchmal 30 Jahre alt. Und das ist das Deprimierende für mich dann wieder, dass ich sage, wo kommen wir doch mal voran? Oder das mit der berühmten Blase jetzt. Natürlich war das alles bekannt. Ich ziehe auch rum wie so ein Wanderprediger irgendwie, der versucht, über Bilder mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und das alte Wort für meine Arbeit ist eigentlich Aufklärung. Und dass man da auch mal direkt sein muss und Interessen anderer verletzen muss, die meinen, sie haben das allgemeine Sagen. Das ist selbstverständlich, das gehört dazu. Aber Satire ist ein wunderbares Mittel, auch zunächst mal der Irrtumserregung. Und das Problem, warum ich die Prozesse kriege, um das zu verstehen, warum die Leute überhaupt, warum sie so reagieren, wie sie reagieren. Es gab damals einen kleinen Fernsehfilm mit Titel Desen Temperamente, übrigens noch 17 Minuten lang, heute wäre das undenkbar, einen Film mit 17 Minuten, eine Dokumentation zu machen. Da haben sie alle gefragt, den CDU-Vorsitzenden, der die Anzeige gemacht hatte, mich gefragt, den Anwalt gefragt, den Richter gefragt. Und das Überraschende war, sie haben gesagt, wir wollten auch nichts machen. Heidelberg und Stuttgart, Studentenstädte. Es gibt so viel Verrücktes, auch damals, muss man sich vorstellen. 72, Hochzeit nach 68. Wir wollten gar nicht darauf eingehen. Wir mussten aber etwas machen, weil die eigenen Leute immer gekommen sind und gesagt haben, wie können wir denn sowas plakatieren? Die Reichen müssen noch reicher werden, deshalb CDU. Die haben es ausgelöst. Also sie selber, sie wären schon schlau genug gewesen, nichts dagegen zu machen. Aber das ist die Chance der Satire, dass man es erstmal auch missversteht. Und aus dem Missverständnis heraus, allerdings wer beim Missverständnis stehen bleibt, das ist nicht so gut. Aber wer erhebt den Anspruch, alle zu erreichen? Dann ist man bei den Wahlplakaten, wo nur noch das Porträt ist und Frieden draufsteht oder Freiheit oder was immer. Und eigentlich nicht ernst gemeint ist. Ich stelle schon Anforderungen auch an die Betrachter. Es funktioniert nur, wenn der andere mitspielt, wenn er mitschaut und auch sagt, ich will das jetzt wissen, was beschäftigt mich. Und Beschäftigung ist das Beste. Die eingeredeten Meinungen, die man weitergibt, die haben keinen Wert eigentlich. Also durch die nächste Meinung schon wieder abgelöst werden können.
Sie haben vorher die Akademie der Künste angesprochen. Seit 2006 sind Sie deren Präsident und der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat wenige Wochen, muss man fast sagen, vor der Bundestagswahl, vor der verlorenen Bundestagswahl 2005 in der Akademie der Künste gesprochen und hat dabei sehr intensiv, überraschenderweise, glaube ich auch für die Anwesenden, sehr intensiv eigentlich die Künstler aufgefordert, ihr kritisches Potenzial deutlicher zu machen. Ist das für Sie so ein Spiel, auch immer sozusagen zwischen Staat und nobler Geste und der Anforderung, ach, seid doch mal ein bisschen kritischer, wir haben so wenig zu tun oder wir sind so unaufgeregt. Ist das so eine staatliche Zuweisung von kritischer Rolle auch, wo Sie sagen würden, oh, da wird es aber ganz gefährlich. Wie sehen Sie das?
Schwierig, die Frage zu beantworten. Erstmal war das vor meiner Zeit, kann ich immer sagen, bevor ich gewählt wurde, das war zur Einweihung der Akademie. Ja. Und wir verdanken Schröder, muss man in dem Falle sagen, dass die Akademie vom Land Berlin, was ziemlich arm ist, zum Bund gekommen ist. Das ist eine Bundeseinrichtung, was für uns ein großer Glücksfall heute ist, dass wir das Geld, was wir brauchen auch für eine Institution, relativ sicher haben. Relativ. Im Augenblick ist gar nichts mehr sicher. Aber das sind manchmal auch so Floskeln. Wobei ich gehöre, das wird Sie vielleicht verwundern, nicht zu den Leuten, die die Politik für alles verantwortlich machen. Alle, die hier sitzen, sind verantwortlich, mich eingeschlossen. Und wir lassen zu bestimmte Dinge. Und deshalb bin ich ja oft so zornig und erregt und sekiere genauso die eigenen Leute. Also in letzter Zeit besonders schlimm. Was machen die da eigentlich? Jetzt ist eine Situation, der Neoliberalismus, behaupten wir doch alle, bricht zusammen. Und was tritt an die Stelle? Wo ist eigentlich nur die große Kraft, die sagt, endlich, daraufhin haben wir gearbeitet, dass dieses menschenverachtende, der Markt regelt alles System, verschwindet. Und wer ist denn da? Dieselben Leute, Herr Sinn, wie sie alle heißen, und Herr Zimmer vom Institut für Deutsche Wirtschaft, die sind alle weiter auf Sendung. Die moderieren das ein bisschen. Herr Rürup, der Weise, eben zum Versicherungs-, eigentlich zu einer eigentlichen Firma gegangen und berät immer noch die Bundesregierung. Wir haben jetzt tatsächlich, und da haben Sie recht, in unserer Satzung im Gesetz einen Beratungsauftrag der Bundesregierung, der Politik. Ja, nun fragen Sie mal erstmal einer, wer will beraten werden? Da fängt es schon an. Denken die Leute vielleicht, dass wir da nur alle 4 Wochen zumindest mal mit Herrn Neumann, das ist unser zuständiger Minister, einen Termin haben? Ist nicht. Wir sind aber auch froh, dass der uns in Ruhe lässt. Also ich möchte das auch gar nicht. Da fängt der Konflikt natürlich an. Also der würde dann natürlich sagen, also wissen Sie, was Sie da so machen? Und irgendwie, ich war mal so ein Ausschuss für Kultur und Medien, Bundestag. Da wollten mich ein paar Leute so ein bisschen kitzeln, wieso dieses Panel so zusammengesetzt worden sei, nicht ausgewogen sein. Da habe ich gesagt, Moment mal, wir sind nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wir haben keine Verpflichtung zur Ausgewogenheit. Wir haben eine Verpflichtung zur Wahrheit. Was immer das nachher ist, das ist ja dann ein Versuch, immerhin wer zu definieren. Aber wir halten uns einerseits fern und trotzdem mischen wir uns ein. Wir haben jetzt eine Veranstaltung, ich habe so eine Reihe eingerichtet, Akademiegespräche. So findet Beratung in Anführungszeichen indirekt statt. Wir mischen uns schon ein. In viele, viele Angelegenheiten, was die Leute manchmal auch gar nicht wahrnehmen, weil es nicht alle Leute interessiert, alle Leute betrifft. Zum Beispiel die Künstlersozialversicherung, eine der dollsten Dinge, die die Politik jemals für die Kunst getan hat. Die stand vor kurzem richtig in Gefahr, abgeschafft zu werden. Da haben wir eine große Veranstaltung gemacht, wir haben Briefe geschrieben an alle Abgeordneten und. Es ist erstmal weg. Weg ist es noch nicht, weil natürlich die, die es weghaben wollen, immer noch weiter daran sägen. Also müssen wir uns darauf einrichten, nochmal dafür zu kämpfen. Da ist das Wort mal angebracht. Und so gibt es viele Dinge, zum Beispiel diese ganzen Patientenverfügung. Wir haben vor kurzem eine Veranstaltung gemacht, wie wollen wir sterben? Da wollten nicht alle ran in der Akademie, weil natürlich die Überalterung uns alle latent moribund macht. Habe Mühe gehabt, aus der Akademie auch Leute zu finden. Aber dann waren nachher zwei, ein Opernregisseur, ein Theaterregisseur. Also wir Künstler erheben doch, das ist doch, sagen wir mal, unser Anspruch auch so von vielen. So viel kaschieren wir auch doch oft unsere reale Armut, dass wir was Besonderes machen. Warum soll der Staat sonst die Kultur fördern eigentlich? Warum soll er einen Künstler unterstützen? Warum soll er ein Theater unterstützen, wenn wir nicht irgendwie den Beweis erbringen, dass das zum realen Leben als existenzielle Angelegenheit dazugehört? Dass das eben keine Subvention, sondern Solitude ist eine Investition. Eine wichtige, notwendige, weil wir uns als Kulturstaat definieren. Und deshalb ist die Kultur auch eine notwendige Sache, die leider auch Geld kostet. Und jetzt diese Balance, insofern haben wir ein Problem, diese Balance zu finden. Jetzt ist natürlich der Herr Neumann und sowas gar nicht so wichtig. Der oberste Haushälter ist wichtig, vom Haushaltsausschuss, der das Geld genehmigt. Das ist richtige CDU-Leute. Nun bin ich ein alter, treuer SPD-Mann. Da haben alle Leute gesagt, eigentlich kann das ja gar nicht gut gehen. Also die werden doch sicher alles machen, wenn der jetzt gewählt wird, gegen diese Institution. Es ist nicht so gewesen. Man muss immer ein bisschen, sagen wir mal, listiger sein. Nochmal der Begriff. Dass man darf keine vordergründige Breitseite liefern. Aber wir machen jetzt eine Veranstaltung mit wirklich harten Kritikern der Globalisierung in der Akademie. Da werden wieder ein paar Leute sagen, was hat denn das mit der Kunst zu tun? Dann sagen wir, das hat alles hat mit der Kunst zu tun. Und da wir ja auch nicht bloß bildende Künstler haben, sondern Christoph hat ja auch gesprochen von Schriftstellern irgendwie, da gibt es ein paar wunderbare, tolle Leute. Und dann gibt es aber die meisten, sage ich fast, die nichts interessiert, was gesellschaftlich vor sich geht. Insofern ist das natürlich irgendwo auch eine Fiktion. In meiner Person wird dieser Anspruch, Politik beraten, zumindest in Teilen verwirklicht. Der Nächste, der kommt, weiß ich nicht, wie der das macht. Der kann ja auch sagen, ich halte die Institution völlig aus der Politik raus, was vielen Politikern auch gefallen würde. Aber nochmal, ich mache nicht die Politik für alles verantwortlich, sondern es ist ein Teil von uns in der Demokratie. Und da hat man manchmal Schwierigkeiten mit meinen Ostkollegen, die dann sagen, also wir haben damals unsere Probleme gehabt mit der Politik, lass mich jetzt in Ruhe. Dass die demokratische Politik eigentlich eine andere ist, sein muss, als das Verhalten in der Diktatur, ist manchmal älteren Leuten sehr, sehr schwer, sagen wir, nahezubringen.
Ich möchte auf zwei Sachen noch raus. A, haben Sie vorher angesprochen, dass viele noble Damen und Herren zurzeit in Dubai unterwegs sind. Künstlerische Projekte beschäftigen sich ja durchaus auch mit der Sichtbarmachung von Zensur mit Bezug auf China. Andererseits auch mit der Frage, wie sieht eigentlich die Situation aus der chinesischen Perspektive. Also künstlerische Projekte machen die Zensur sichtbar durch spezielle Computerprogramme. Ja. Wie sehen Sie diese Arbeiten? Und die zum Abschluss vielleicht dann doch noch eine Frage von Ihnen mit Blick auf als Akademiepräsident. Wenn man so hineinschaut in die aktuelle Zensur-Lektüre, die sich auch ständig aktualisiert, fällt auf, dass das Wort Zensur im Zusammenhang mit Film und diesen medialen Feldern sehr gerne verwandt wird. Ist das vielleicht für Sie auch ein bisschen was Inflationäres, dass jeder, der irgendwas nicht so gerne Kritik bekommt, dann mit dem Wort Zensur kommt? Wie schwierig ist das für die Kunst?
Das kann sein, ja. Also manche benutzen es auch ein bisschen als Ausrede irgendwie. Also man muss dann wirklich sagen, ist es jetzt richtig Zensur? Ist ja ein relativ klar definierter Begriff. Wird etwas verhindert? Von jemandem, der die Macht hat, etwas zu verhindern, wo man sagt, das schränkt jetzt die Meinungsfreiheit ein. So würde ich es einfach ganz simpel definieren. Es gibt ja eine ganze Menge Fälle, also wo wir vor kurzem haben uns gestritten über Kippenberger, wo er diesen Frosch ans Kreuz, immer wenn es übrigens religiös wird. Andere Dinge sind nur am Rande eigentlich. Ich habe auch die größten Probleme dann auch gehabt. Das hat selten zu Prozessen geführt, aber das ist ja bloß eine Seite. Gesellschaftliche Auseinandersetzung ist ja eine ganz andere Seite, viel langwieriger, angefangen mit den Dürerhennen, mit den Flügelmuttern da durchgeschraubt. Gerade jetzt eine große Ausstellung in Nürnberg mit, weiß nicht, über 1000 betenden Händen, alle verschieden. Ein Albtraum eigentlich. Und Haderer, auch einer der, also jetzt immer wenn es ums Kreuz geht zum Beispiel, kann man pauschal sagen. Madonna, glaube ich, hat auch was gemacht, wie sie eine bestimmte Pose vor einem Kreuz geübt hat. Dann der berühmte, gar nicht gesprochen, der berühmte Karikaturenstreit. Ich wurde natürlich dann mehrfach gefragt, auch als Präsident, klar, was meinen Sie, was ist Ihre Meinung? Ich habe gesagt, natürlich verteidige ich die Meinungsfreiheit. Ich hätte möglicherweise das nicht gemacht. Das ist eine ganz andere Frage, ob ich diese Karikatur gemacht hätte. Aber ich verteidige den Mann, es ist absurd und es ist unerträglich, dass jemand mit dem Tode bedroht wird, nur weil er eine Karikatur, die aus unserem kulturellen selbstverständlich manchmal für viele an der Grenze ist, trotzdem ist sie zulässig. Und das muss um jeden Preis verteidigt werden. Da war ich ein bisschen überrascht über meinen Freund Günter Grass, dem sagte, man darf eben die nicht provozieren, die Muslime. Das ist ein Moment mal, also jetzt, wir leben in unserem Kulturkreis und es sind über 100 Leute gestorben in den Auseinandersetzungen in arabischen Ländern um diese Karikaturen. Ist doch unerträglich. Und wenn man da anfängt, einmal klein beizugeben. Sie hatten ja auch, glaube ich, mal ursprünglich mal Frau Harms eingeladen. Das war so ein klassischer Fall, der Selbstzensur. Da hatte jemand den Polizeipräsidenten angerufen und gesagt, Idomeneo, eine Aufführung, ein Stück von Mozart, da kommt zum Schluss drin, wo vier Köpfe da auf der Bühne liegen. Da unter anderem dabei Mohammed. Und dann hatte ein kleines besorgter Bürger, nennen wir das, den Innenminister angerufen und gesagt, also demnächst ist Idomeneo wieder auf dem Spielplan, da passen Sie mal auf. Und der hat wohl dann der Innenminister, die Frau Harms, die Intendantin der Deutschen Oper, wohl erst mal Auto auch noch angerufen, also was läuft denn da? Ich habe gehört, da könnte es Schwierigkeiten machen. Und sagen wir mal, so hatte sich das fortgesetzt und dann haben die das erstmal abgesetzt. Eine reale Gefahr, also dass der Verfassungsschutz sagt, da sind 5 Leute uns ins Netz gegangen, Muslime, die suchen endlich einen Grund, mal eine Bombe zu legen und das ist ein willkommener Anlass in der Deutschen Oper, wo kann man denn besser auf der Bühne zünden als dort. Wenn das gewesen wäre, hätte man gesagt, Vorsicht, was machen wir? Entschärfen wir die Aufführung? Das ist doch immer der Fall. Sagen wir dem Intendanten erstmal, du bist verantwortlich, dem Regisseur. Also musst du das mit den 5 Köpfen machen, also 4 Köpfen. Reichen nicht vielleicht 3? Oder vielleicht auch nur gar keiner? Oder machst du das eine Projektion? Ich fahre morgen nach Leipzig in die Oper dort, weil mein Freund Konvitschny mich eingeladen hat. Es gibt Riesenprotest gegen eine Aufführung des Fliegenden Holländer. Das Publikum von Leipzig ist empört über diese Aufführung. Ich habe sie mir im Video angesehen. Ich weiß gar nicht, was die Leute empört. Deshalb bin ich neugierig, was sie nur wirklich so erregt. Also da muss man natürlich, da kann man nicht sagen, da sind jetzt 100 Leserbriefe im Laufe der Zeit erschienen gegen diese Aufführung. Also setzen wir, da fängt es an, setzen wir jetzt die Aufführung ab oder entschärfen wir sie oder machen sie wir noch auf der kleinen Bühne. Da heißt es, wie dieser wunderbare Ausdruck, Flagge zeigen. Und da ist jetzt natürlich die Akademie als Institution auch gefordert, in meiner Person. Und da gebe ich die wildesten Erklärungen ab. Und die werden dann auch wahrgenommen, anders als die des Künstlers Steck. Vorhin sagten die, das ist der Satiriker. Jetzt bin ich der Präsident. Und sage, also ich spreche hier für eine nationale Institution. Das ist eine kleine Chance der Verbesserung. Und nochmal zu diesem Mohammed-Geschehen, das war ja wirklich eine Grenze. Fügen wir uns dem Druck, dass da Leute sagen, die haben unsere Aufklärung nicht mitgemacht, unsere historische, und deshalb haben sie kein Verhältnis zu einer Karikatur, sehen das als realen Angriff und nicht eine Karikatur überspitzen, was eben Karikaturen bei uns bedeuten. Oder halten wir das durch? Nehmen wir unserem. Und das ist sehr schwankend. Also dieses Idomeneo-Beispiel war dann irgendwann ist dann doch aufgeführt, weil der Druck so groß wurde, Gott sei Dank, zu sagen, wir lassen uns von ein paar Islamisten, es sind doch gar nicht die bei uns lebenden Muslime, es sind ein paar Leute immer. Aber fügt man sich jetzt diesem Druck oder nicht? Und da ist der bequeme Weg, sich erstmal zu fügen und sagen, komm, wer will denn schon Ärger haben? Wer will denn Auseinandersetzung? Der Normalmensch nicht. In der Kunst aber sollte man davon ausgehen, dass er bereit ist, auch Ärger in Kauf zu nehmen, wenn es um die Verteidigung der Meinungsfreiheit und damit der Kunst geht. Also das ist eigentlich das ehrende Gesetz. Und da gibt es auch bei uns manchmal Schwierigkeiten, wo Leute mir abraten. Sagen, ach, muss man da überhaupt was sagen dazu? Da sage ich, doch, da muss man was sagen. Das ist aber trotzdem jedes Mal eine Abwägung. Da gibt es nicht schwarz-weiß. Wie jeder weiß, die Kunst besteht ja aus Grautönen in erster Linie und eben nicht aus Schwarz-Weiß. Und von daher ist das alles, habe mich jetzt blöderweise nochmal bereit erklärt, nochmal zu kandidieren. Also die 3 Jahre noch nicht genug offenbar. Was aber bedeutet, übrigens, dass ich zu meiner eigenen Arbeit nicht mehr komme. Also das ist, ich habe 2 harmlose Plakate gemacht in den letzten 2,5 Jahren. Das ist der Preis, den ich aber natürlich auch nun selber mich entschieden habe, ihn zu zahlen. Was war die letzte Frage?
Wir wollen,
Entschuldigung, dass ich über so lange rede, aber deshalb bin ich doch hier.
Die Möglichkeit geben, Sie noch was zu fragen. Ich wollte Sie gerne. Aber, weil Sie gesagt haben, Sie haben jetzt verlängert, Sie haben also noch 3 Jahre Chance weiterzuarbeiten.
Wenn die anderen mich wählen. Und das ist übrigens eine spannende Frage.
Das werden
die
schon
ob machen. Die Leute, sagen wir mal, jetzt diese Form, ich bin ja nun kein Normalkünstler, wenn man das mal so nehmen will, der still vor sich hinarbeitet, ob die das akzeptiert haben, dass da jemand ist und auch noch 3 Jahre weitermachen will. Das ist für mich eine spannende Frage.
Jetzt hat Christoph Hannert vorher auf die Frage nach den Kontakten innerhalb Europas, ob das den osteuropäischen Kontakten innerseits, hat er gesagt, also die Trennung war dann doch relativ deutlich, dass sozusagen das osteuropäische Kunstentwicklung für sich eine gewisse Intensität hatte, die in der DDR nicht so wahrgenommen werden konnte, weil sie anders orientiert war. Ja. Deshalb wollte ich Sie jetzt mit Blick nach vorne noch einmal zurück auf die Frage der künstlerischen Produktion die im Moment sich eben ja auch im Internet weitgehend bewegt, was das Thema Zensur angeht. Noch einmal zu der Frage, es werden Programme geschrieben, mit denen man sozusagen hinter die jeweiligen Mauern gehen kann. Man kann sozusagen die Perspektive umdrehen, sich in die Rolle des Zensors bewegen. All diese Dinge, interessiert Sie das? Sind Sie da so dabei und verstehen Sie sozusagen auch, dass sich auch künstlerische Produktion in einem Bereich bewegt, der sich ähnlich wie eigentlich der Vorwurf an Sie immer ging, also ist es Kunst oder ist es keine Kunst, ist das auch was Sie interessiert?
Sehr, ja. Also, leider interessieren mich viel mehr Dinge, als man dann wirklich leisten kann. Auch was man mit der Akademie leisten kann, das ist auch eine Frage des Geldes, das wird immer weniger. Und jede Veranstaltung, die man macht, ist dann immer auch relativ kostspielig. Und von daher möchte ich immer viel, viel mehr machen. Aber viele von uns haben diesen Wunsch, den Blick nach Osteuropa intensiver zu richten, als wir das jetzt tun. Wir waren ja, also das hat mit der Geschichte zu tun. Früher waren wir Berlin-Brandenburgische Akademie. Das war regional, wenn man so will, begrenzt. Jetzt weiten wir das langsam aus, gehen ins meistens nach Ostdeutschland mit Künstlern, die mit Schülern arbeiten zum Beispiel. Und wir gehen, ich weiß nicht, sonst wohin, auch ins europäische Ausland. Aber wir haben auch einen globalen Auftrag. Also die Aufträge nach dem Gesetz sind gigantisch, die man gar nicht alle erfüllen kann. Aber wichtig ist, deshalb, ich bin ein glühender Anhänger, wirklich kann man sagen, des öffentlichen Raums. Und die Akademie ist ein Teil des öffentlichen Raums. Und wenn man die hätte zugrunde gehen lassen, was in Gefahr war, also das war an der Grenze, sollten schon Verträge ausgearbeitet werden, wie man das ganze Ding abwickelt, dass nur das Archiv erhält. Und da meine ich, das hätte man nicht zulassen dürfen, dass man eine Stimme hat, wenn es darum geht, auch die Deregulierung wieder zurückzudrehen, die Privatisierung zurückzudrehen. Privat machen wir alle unsere Kunst, aber wir sind doch immer in der Regel doch noch angewiesen an öffentliche Räume. Und der Kunstverein ist für mich auch ein halb öffentlicher Raum, dass sich Leute engagieren, damit andere ihre Sachen zeigen können. Das ist doch toll. Es war damals, vor 150 Jahren gut, eine Reaktion der Bürger gegen die Monarchen, sozusagen. Die waren die Herrscher der Kunst. Die haben selber ihr Selbstbewusstsein damit ausgedrückt, dass sie Kunstvereine zum Beispiel gegründet haben. Und das unterstütze ich und versuche das auf allen Ebenen durchzusetzen. Und auch, da gibt es natürlich Widerstand. Aber mir macht es mehr Spaß, über das zu reden, was man machen kann, als das, was nicht geht. Es gibt ja immer die Bedenkenträger. Und ich sage zum Schluss noch eine Geschichte, Goethe-Institut. Ich habe mal eine Ausstellung gehabt, das heißt mit Beuys und fünf anderen zusammen in London. Ein paar Plakate gehängt. Da kam ein Abgeordneter in das ICE, ein öffentlicher Raum. Goethe-Institut war nur beteiligt durch ein bisschen Zuschuss zu dem Katalog, weil die Inflationsrate den Druck nicht mehr möglich machte. Der nahm Anstoß, beschwerte sich bei Herrn Genscher und Herr Genscher hat nur in der Bild-Zeitung, Bild am Sonntag, einen kleinen, ein Foto und so ein kleiner Text mit 12 Zeilen, dass Herr Genscher das missbilligt, diese Ausstellung. Da haben wir gesagt, das missbilligt er eben. Ich habe von dem an 6 Jahre lang keine Ausstellung mehr gehabt. Und immer kamen zu mir die Goethe-Institutsleiter und sagen, wir würden gern mit Ihnen meine Ausstellung wieder machen, aber Sie wissen ja, es geht nicht. Und ich habe gesagt, warum geht es eigentlich nicht? Haben Sie es denn versucht? Nein, das brauchen wir gar nicht als Versuch. Das ist die Zensur. Das ist das wirklich Spannende. Alles andere ist irgendwie eine Auseinandersetzung, eine direkte. Aber dann habe ich gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass alles so freie Leute, die immer sagen, was für tolle Menschen sie sind und die Kultur uns ausarbeiten und sie das gern machen möchten, aber sich nicht trauen. Dann war ich eines Tages in Bonn mal, hatte Zeit und kam zufällig, sah Auswärtiges Amt. Und dann habe ich gesagt, ich gehe einfach mal da rein. Und da müsste doch einer zuständig sein für sowas. Dann sagte, wer ist denn hier für Kulturpolitik? Und da hieß es dann, ich weiß sogar den Namen, ein Barthold C. Witte hieß der Mann. Und da sage ich, Herr Witte, was haben Sie eigentlich gegen mich? Und da sagt er, was sollen wir denn gegen Sie haben? Gar nichts haben wir gegen Sie. Ich sage, ich höre immer von den Goethe-Institutsleitern, dass Sie gerne Ausstellungen machen möchten, aber das Auswärtige Amt, ja dann wohl Sie, hätten was. Nein, sagt er, ich habe gar nichts. Ich sage, würden Sie mir das schriftlich geben? Ja, sagt er. Kann ich darauf warten? Ja. Dann bin ich losgegangen und jetzt kommt das eigentlich Spannende. Dann hatte ich so eine Art Persilschein. Wir freuen uns, wenn Herr Steck wieder im Ausland die deutsche Kultur vertritt auf seine ganz besondere Weise und so ein richtig schöner, toller Brief. ha, jetzt bin ich zu den Leuten, also habe ich gefragt, wer ist denn ein bisschen mutig? Es hört ja nur wirklich keinen Mut dazu. Dann wurde mir ein Name genannt, das ist einer, der hat nie geantwortet. Irgendwann habe ich dann einen gefunden, weil die alle dann erstmal wieder gesagt, das könnte eine Falle sein. Die wollen jetzt testen, wer darauf reinfällt. Das ist, wenn man so will, das eigentliche für mich, das Problem der Zensur. Nicht, dass da mal einer Anstoß nimmt, sondern muss man das durchstehen, man muss durchkämpfen. Und man findet immer auch Partner. Ich habe letztlich, dann bezahlt er mir mal alleine, aber Partner gefunden, man macht ja sowas nicht für sich bloß. Also dann wäre es ein bisschen egoman. Sondern man denkt, da ist etwas in Unordnung, um es ganz allgemein zu sagen. Und wir Künstler, zu dem Teil der Künstler, zu denen ich mich zähle, wir sind aufgefordert, sagen wir mal, aufmerksam zu machen. Gar nicht mehr viel mehr. Das aber mit unseren Mitteln. Und das ist allemal besser, wie ich behauptet habe vorhin, als Worte zunächst mal. Bilder ist immer stärker, noch einmal. Und von daher war das auch immer nach meinem Empfinden relativ erfolgreich. Dass es in der Gesamtpolitik nicht unbedingt erfolgreich ist, das ist eine ganz andere Frage. Deshalb war ich auch immer politisch noch zusätzlich engagiert. Diesen Beruf haben Sie gar nicht genannt. Das ist noch einer. Also ich sage, das reicht nicht nur Plakate zu machen, sondern ich will auch die Leute unterstützen, die mit meinen Plakaten wieder, das spannst dann immer die Dinge, wo ein Konflikt war. In der Schule hat ein Schüler Probleme, weil er eine Postkarte ans schwarze Brett geheftet hat. Und der Rektor sagt, also Sie können hier nicht, der Schüler kann nicht einfach eine Postkarte ans schwarze Brett heften. Das muss der Lehrer genehmigen oder gibt es einen Ausschuss. Dann gab es einen großen Streit darum, Meinungsfreiheit in der Schule. Da haben die mich dann eingeladen und das sind meine Sternstunden, wo ich dann das Gefühl habe, hier habe ich etwas ausgelöst. Und da gibt es viele, viele Beispiele, wo ein Bilder jetzt zu einer Auseinandersetzung beigetragen haben, die ich in der Demokratie für notwendig halte. Notwendig. Sonst schlafen wir alle miteinander ein und jammern und klagen und verbringen eine Energie mit. Ich glaube, ich habe meine Energie relativ gut eingesetzt immer. Zu sagen, nicht in Selbstzerstörung. Ich hätte sicher ein paar Magengeschwüre, so wie ich veranlagt bin, wenn ich das nicht machen könnte. Und das ist doch prima irgendwie. Ich bin 70 Jahre jetzt, immer noch frisch und fröhlich, fröhlicher Christenmensch, komme sogar von Berlin hierher gefahren, für Sie, Herr Schochbauer, und für Sie, wo ich mir sage, heute Nacht muss ich wieder zurück, weil ich das sage, da sind ein paar Leute, die sich vielleicht für das Thema interessieren, würde man doch als Rentner normalerweise gar nicht mehr machen.
So, Fragen an Herrn,
noch ein bisschen?
Fragen an Herrn Steck?
Ich versuche ganz kurz zu antworten. Drei. Sie müssen dann doch, weil ich Sie kaum höre.
Also ich habe drei kurze Fragen. Drei kurze Fragen. Das eine war die Aufführung mit dem Idomeneo. Ging es da auch um die Qualität, also ob an der Stelle das berechtigt ist oder ob es sinnvoll ist, ob es Sinn macht oder ob es unsinnig ist.
Gab es auch, aber das war eher eine Flucht.
Also das andere war, das können wir